Cal Newport? Die Traumjob-Lüge. Warum Leidenschaft die Karriere killt. Hast du dich auch schon einmal gefragt, ob Follow Your Passion wirklich der richtige Ratschlag für jemanden ist, der auf der Suche nach einem Job ist? Kann wirklich jeder, der tief in sich hineinhorcht, anstelle eines Berufs eine Berufung finden? Oder fallen wir damit einfach nur auf die Masche selbsternannter Ratgeber-Gurus rein, die uns einreden, jeder müsse seine Passion finden? Die folgenden Blinks weisen dir den Weg aus dieser Falle und propagieren einen viel praktischeren Ansatz, um im Job erfolgreich und glücklich zu werden. Es gilt, sich die richtigen Fähigkeiten und ein sogenanntes Handwerks-Mindset anzueignen. Die Blinks gehen zunächst der Frage nach, warum der Grundsatz Follow Your Passion eigentlich für viele Menschen ein schlechter Ratschlag ist. Sie zeigen zudem auf, wie man dieser Erkenntnis Taten folgen lassen und sich vom Passion-Mindset lösen kann, ohne dabei das persönliche Ziel aus den Augen zu verlieren. Blink Nummer 1. Das Passion-Mantra. Ein sicherer Weg in die Unzufriedenheit. Unsere Gesellschaft vermittelt uns immerzu den Eindruck, wir müssten unsere wahre Berufung finden und einen Job haben, für den wir brennen. Selbsthilfe-Gurus predigen, jeder könne einen erfüllenden Job finden, indem er seinen Leidenschaften nachgeht. Aber ist das wirklich ein so kluger Ratschlag? Die Antwort lautet eindeutig nein. Und das liegt zunächst einmal daran, dass nur wenige Menschen Leidenschaften besitzen, die sich in einem Job umsetzen lassen. 2002 wurden in einer Studie kanadische Studenten befragt, ob und welche Leidenschaften sie hätten. 84% bejahten und gaben an, leidenschaftlich gern zu tanzen, zu lesen oder Ski zu fahren. Nur 4% hingegen nannten eine Leidenschaft, die auf realistische Weise in einem Job eingebracht werden kann, wie beispielsweise Programmieren. Die Passion-Hypothese, also die Behauptung, man müsse erst herausfinden, was man gerne macht, um dann einen Job suchen zu können, der zu den persönlichen Neigungen passt, kam in den 1970er Jahren auf. In der Folge begannen immer mehr Menschen ständig den Job zu wechseln, um den einen richtigen zu finden. Dies führte in den meisten Fällen jedoch zu großer Unzufriedenheit, weil sich herausstellte, dass es diesen Job nicht gab. Natürlich ist es trotzdem wunderbar, wenn jemand seine Berufung findet. Aber die Nachfrage nach hauptberuflichen surrealistischen Dichtern und professionellen Mojito-Trinkern ist leider begrenzt. Und muss eigentlich wirklich jeder seine Berufung finden? Der Effekt der Passion-Epidemie zeigte sich auch in den Ergebnissen einer Studie zur Arbeitszufriedenheit in den Vereinigten Staaten. Während 1987 noch 61% der Befragten angaben, mit ihrem Job zufrieden zu sein, waren es 2010 nur noch 45%. Blink Nummer 2. Aus Können folgt Leidenschaft. Erst nach den persönlichen Leidenschaften zu suchen, um dann eine Karriere zu finden, die ihnen entspricht, ist also eine Sackgasse. Aber was funktioniert stattdessen? Ein wichtiger Gedanke, den man im Kopf behalten sollte? Manchmal braucht es einfach Zeit, um für etwas eine Leidenschaft zu entwickeln. Das zeigte sich zum Beispiel in einer Studie zur Arbeit von Verwaltungsassistenten in einem College, ein Job, der tendenziell als eher langweilig gilt. Von den Befragten gab rund ein Drittel an, der Job sei für sie lediglich ein Mittel, um Rechnungen bezahlen zu können. Ein weiteres Drittel betrachtete ihn als Karriere, der Job, in dem sich die Befragten entwickeln und stetig verbessern wollten. Das letzte Drittel hingegen sah ihre Arbeit tatsächlich als Berufung, als einen zentralen Teil ihres Lebens und der eigenen Identität. Dabei stellte sich heraus, dass in der letzten Gruppe besonders viele Menschen waren, die den Job schon länger ausübten. Wer Zeit hatte, sich im Beruf zu entwickeln und gute Beziehungen zu den Kollegen aufzubauen, gab auch eher an, seine Arbeit zu lieben. Wahre Leidenschaft für etwas entwickelt sich, wenn wir es wirklich gut beherrschen und zum Experten darin werden. So nennt zum Beispiel die Selbstbestimmungstheorie drei Faktoren, die intrinsische Motivation begünstigen, die wiederum einen großen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit hat. Autonomie, das Gefühl, die Kontrolle über sich und seine Tätigkeit zu haben. Kompetenz, das Gefühl, gut in dem zu sein, was man tut. Und Verbundenheit, das Gefühl, Beziehungen zu anderen Menschen zu haben. Gerade Autonomie und Kompetenz sind normalerweise das Ergebnis harter Arbeit. Der Schlüssel zum Erfolg ist nicht die Leidenschaft per se, sondern der Wille, es mit harter Arbeit zum Experten zu bringen. Daher sollten wir den Passion-Gedanken auf den Kopf stellen. Lerne, richtig gut in etwas zu sein, und die Leidenschaft kommt unter Umständen ganz von selbst. Blink Nummer 3. Das Handwerks-Mindset beruht auf der Annahme, dass Übung den Meister macht. Wer dem Passion-Mantra folgt, fragt sich zuallererst, was will ich wirklich? Er richtet also den Blick auf das, was ein Job zu bieten hat, und offenbart damit auch, was er an einem Job nicht mag. Das wiederum führt oft zu Unzufriedenheit. Das Handwerks-Mindset dagegen richtet den Blick auf den Wert, den du durch deine Arbeit bekommst. So müssen Musiker oder Entertainer üben, 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 um erfolgreich zu sein. Sonst haben sie keine Chance, im Wettbewerb zu bestehen. Steve Martin fasste es einst so zusammen: Be so good, they can't ignore you. Wenn du der Beste bist in dem, was du tust, wirst du zwangsläufig Erfolg haben. Das gilt praktisch für alle Berufe. Bevor du dich also fragst, ob du deine Berufung gefunden hast, konzentriere dich erst einmal darauf, gute Arbeit zu leisten. Das Handwerks-Mindset hilft dabei, denn wer an Kompetenz als Mittel zum Erfolg glaubt, für den ist es selbstverständlich, an sich zu arbeiten, stetig zu üben und besser zu werden. Dazu gehört auch, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen und aus seiner Komfortzone herauszukommen. So sagt man, dass nur Schachmeister werden könne, wer mindestens 10.000 Stunden Übung im Schachspiel gesammelt hat. Ab dieser magischen Grenze zeigt sich dann, dass die Allerbesten nicht zwangsläufig die sind, die noch mehr Spielerfahrung als alle anderen haben. Es sind vielmehr die, die sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen und zum Beispiel auch komplizierte theoretische Schachprobleme studieren. Stellen Sie sich beispielsweise nur anderen Spielern, sind dies häufig schwächere Gegner, mit denen Sie im Spiel immer wieder an den gleichen Punkt gelangen. Die komplexen theoretischen Probleme hingegen locken Sie aus Ihrer Komfortzone und sind so ein gutes Mittel, stetig besser zu werden. Blink Nummer 4. Für einen großartigen Job brauchst du großartige Fähigkeiten. Das Handwerks-Mindset ist nicht nur für Musiker und Entertainer nützlich. In jeder Branche lohnt es sich, hart zu üben, wertvolle Kompetenzen zu erwerben und so zum Experten zu werden. Denn die wirklich großartigen Jobs sind selten, und wer sie haben will, braucht außergewöhnliche Fähigkeiten. Gerade Berufsanfänger sollten nicht erwarten, sofort kreative Freiräume und volle Autonomie zu haben. Es gilt das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Erst wer außergewöhnliche, begehrte Fähigkeiten besitzt, der kann auch einen außergewöhnlichen, begehrten Job finden. Newport nennt diese Fähigkeiten Karrierekapital. Wie wichtig sie sind, zeigt das Beispiel von Laura. Sie hatte ihren Job als Buchhalterin satt und ließ sich daher zur Yogalehrerin ausbilden, um ihr eigenes Studio zu eröffnen. Für eine Weile ging das gut, doch als eine Finanzkrise die Zeiten rauer werden ließ, war sie eine der ersten, die wieder schließen musste. Woran lag das? Sie hatte einfach nicht das nötige Karrierekapital, um auch in schwierigen Zeiten bestehen zu können. Ihr Karrierekapital hatte sie in der Buchhaltung gesammelt. Verglichen mit anderen Yoga-Lehrern hatte sie daher wenig Ahnung von ihrer neuen Branche, traf in der Krise einige unkluge Entscheidungen und ging bankrott. Karrierekapital kann am besten durch das Handwerks-Mindset erworben werden. Es bedarf, den Blick darauf zu richten, die eigenen Fähigkeiten stetig zu verbessern. Alex, ein TV-Skriptschreiber, lernte genau das. In seinem Job konkurrieren viele Schreiber um wenige Aufträge. Daher war für ihn klar, es durch Übung zum Meister bringen zu müssen. Er sammelte sein Karrierekapital, indem er Skript um Skript schrieb und sich kritisches Feedback bei etablierten Schreibern und Kollegen holte. Dadurch konnte er schließlich zum Experten in seinem Bereich werden. Blink Nummer 5. Um Kontrolle und Autonomie zu bewahren, solltest du Karrierekapital anhäufen und Beförderungen ablehnen. Viele Studien haben gezeigt, dass Kontrolle die wichtigste Zutat eines glücklichen, erfüllten Lebens ist, also das Gefühl, Kontrolle über die Dinge zu haben, die im eigenen Leben geschehen. Im Arbeitsleben sind wir jedoch häufig mit Hindernissen konfrontiert, die dem entgegenstehen. Zum einen ist Kontrolle, die ohne Karrierekapital erworben wurde, in der Regel nur von kurzer Dauer. Das zeigt sich am Beispiel von Jane, einer Studentin, die davon träumte, mit einem Reiseblog ihre Weltreise zu finanzieren. Sie glaubte, ein solcher Blog könne viel Geld einbringen, allerdings hatte sie wenig Ahnung, wie sie Leser auf ihre Seite locken und an ihnen Geld verdienen könnte. Ihr Versuch schlug fehl, weil sie kein Karrierekapital in das einbrachte, was sie vorhatte. Ganz anders Ryan, der ebenfalls auf der Suche nach einem selbstständigen Leben war und daher beschloss, eine Farm zu gründen. Da er jedoch über keinerlei Erfahrung in der Landwirtschaft verfügte, fing er an, sich einzulesen, um zum Beispiel zu lernen, wie sich Feldfrüchte anbauen und verkaufen lassen. Mit der Zeit sammelte er das nötige Karrierekapital, mit dem er sein Projekt erfolgreich realisieren konnte. Oft stoßen wir außerdem auf Hindernisse, wenn wir mehr Eigenregie im Job anstreben. Sobald du wertvoll geworden bist, wird dein Arbeitgeber mit allen Mitteln versuchen, dich daran zu hindern, den Job zu wechseln. Daher wird er dich zum Beispiel auf eine Stelle befördern, in der du zwar mehr verdienst, aber wieder weniger Kontrolle hast. Die Aufgaben sind neu und müssen erst gemeistert werden. Gegebenenfalls steht im Kleingedruckten sogar, dass du dich auf 3 Jahre an das Unternehmen bindest. Am besten machst du es wie die Softwareentwicklerin Lulu. Sie sammelte erst Karrierekapital, um eine kürzere Arbeitswoche auszuhandeln. Als man ihr dann einen besser bezahlten Job anbot, in dem sie wieder mehr hätte arbeiten müssen, lehnte sie dankend ab. Link Nummer 6. Finde mit Hilfe des Handwerks-Mindsets ein sinnstiftendes Ziel. Eine Mission, also ein klares, sinnstiftendes Ziel zu haben, ist aus vielen Gründen sehr motivierend. Einen Sinn in dem, was wir tun, zu sehen, führt nicht nur zu gesteigerter Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, sondern macht auch widerstandsfähiger gegenüber Krisen und Rückschlägen. Doch wie kommen wir zur richtigen Mission? Eine gute Mission ist wie ein wissenschaftlicher Durchbruch. Beide finden im Raum des sogenannten Nächstmöglichen statt. Das heißt, dass bereits bestehende Ideen neu kombiniert werden und so zu Innovationen führen. Ein gutes Beispiel dafür sind wissenschaftliche Entdeckungen, die nicht ohne Grund in einem kurzen Zeitraum von mehreren Forschern gleichzeitig gemacht werden. So wurden die Sonnenflecken im Jahr 1611 gleich 4-mal unabhängig voneinander entdeckt. Und Sauerstoff zu isolieren gelang verschiedenen Wissenschaftlern 1772 und 1774. Ganz einfach deshalb, weil es zur damaligen Zeit mit den gegebenen Möglichkeiten naheliegend war. Dieser Gedanke lässt sich auch auf deine persönliche Mission übertragen. Suche immer nach dem passenden Nächstmöglichen in deinem Feld. Dafür brauchst du allerdings Geduld und das Handwerks-Mindset, um dich mit viel Übung überhaupt bis in den Raum des Nächstmöglichen vorzuarbeiten. Das geht in der Regel nur, wenn du dich spezialisierst und nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. So wie die Biologieprofessorin Sabetti, die alte Krankheiten mit neuester Technik untersucht. Indem sie stets auf die modernsten Forschungsmethoden zurückgriff, um alten Problemen auf den Grund zu gehen, fand sie ihre Mission, die sie so motivierte, dass sie es zur Harvard-Professorin brachte und nun ihr ganzes Arbeitsleben diesem einen Ziel verschrieben hat. Blink Nummer 7. Zu deiner Mission gelangst du, indem du immer wieder kleine Risiken eingehst und dabei auffällst. Um sich in den Raum des Nächstmöglichen vorzuarbeiten und dort eine Mission zu finden, braucht es zuallererst Karrierekapital. Aber wenn dieser erste Schritt getan ist, wie findet sich dann letztlich die individuelle Mission? Zum einen solltest du immer wieder viele kleine Risiken eingehen, also immer wieder einen kleinen Schritt in eine Richtung wagen und sehen, ob es die richtige ist. Dabei kommt es natürlich zu Fehlschlägen, aber auch zu vielen kleinen, wichtigen Erfolgen. Die Risiken sollten sich aber im Rahmen halten. Sie sollten sich höchstens über ein paar Monate erstrecken und zu eindeutigem Feedback über Erfolg oder Misserfolg führen. Wie beim Archäologen Kirk, dessen Ziel es war, die Archäologie populärer zu machen. Er startete viele kleine Projekte, um nach dem richtigen Weg zu suchen. Beispielsweise digitalisierte er alte Dokus und veröffentlichte sie als DVDs oder machte selbst Aufnahmen und versuchte, Förderung für seine eigene Doku zu bekommen. Die verschiedenen Ideen ließen sich schnell testen und das Feedback war eindeutig. Auf der Suche nach der passenden Mission solltest du immer im Kopf behalten, dass diese nicht trivial, sondern außergewöhnlich sein muss. Und zwar so außergewöhnlich, dass andere über sie sprechen. So wie die Mission des Programmierers Giles, der davon träumte, eine Open-Source-Software mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln, die selbst Musikstücke komponieren kann. Damit wurde er zum bunten Hund. Seine Mission bekam viel Aufmerksamkeit und andere redeten über sein Vorhaben. Giles veröffentlichte sein Programm letztlich in der Open-Source-Szene, genau da, wo sich Interessierte finden, die neue Software annehmen und eine solche Mission weitertragen. Und was Giles kann, kann im Grunde jeder von uns. Ein Handwerks-Mindset annehmen, es mit Übung zum Experten bringen, die richtige Mission finden und diese schließlich Realität werden lassen. Danke, dass du dir die Traumjob-Lüge, warum Leidenschaft die Karriere killt, von Cal Newport angehört hast. Und hier noch eine Zusammenfassung der Blinks. Vergiss Follow Your Passion. Sammle stattdessen das richtige Karrierekapital und werde in deiner Branche zum Experten. Die Leidenschaft folgt später. Hast du dich erst in den Raum des Nächstmöglichen vorgearbeitet, findet sich auch eine motivierende, sinnstiftende Mission. Was du konkret umsetzen kannst? Mach dir klar, in welchem ökonomischen Bereich du arbeitest. Es ist wichtig zu wissen, ob du auf einem Markt unterwegs bist, in dem nur eine Sorte von Karrierekapital zählt, oder auf einem, auf dem viele Wege zum Ziel führen. Beides zu verwechseln kann fatale Folgen haben. So gibt es beispielsweise auf dem Markt für Ratgeberblogs nur einen erfolgversprechenden Weg. Die Inhalte des Blogs müssen das Publikum begeistern. Wer versucht, die Aufmerksamkeit seiner Leser auf anderem Wege zu finden, wird scheitern. Hat dir das geholfen? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzubereiten, dass du viel daraus mitnehmen kannst. Jeder Blink wird von mindestens 6 Menschen bearbeitet und geprüft. Wir freuen uns über Feedback unter remember@blinkist.com.